Hallo und herzlich willkommen zu Reden ist das neue Gold, Dialog am 3. Ich bin Sophia Kojanitz.
Ich bin Sandra Rahm.
Ich bin Verena Breukmann.
Gemeinsam zeigen wir, wie kraftvoll Kommunikation sein kann und wie wir durch Reden das Gold in unseren Beziehungen finden. Wir geben Einblicke in die menschliche Psyche und Persönlichkeitsentwicklung. Immer mit einer Prise Humor. Auch unsere verschiedenen Lebenswege spielen eine Rolle, um andere Frauen zu stärken und zu empowern. Lasst uns gemeinsam entdecken, wie Kommunikation, Humor, Empowerment euer Leben verändern können. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reden ist das neue Gold. Diese Podcast-Folge beschäftigt sich mit dem Thema Beratungsformate. Und wir haben sie ein klein bisschen anders aufgebaut. Wir halten uns sehr an ein vorgegebenes Skript, da es uns ein großes Anliegen ist, in dieser Folge einen guten Überblick zu verschaffen, was wir unter welchem Beratungsformat verstehen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo ihr beiden. Wir sind wieder bei Reden ist das neue Gold, Dialog am 3. Und wir hatten ja versprochen, dass wir uns mal darüber unterhalten, was ist eigentlich welches Beratungsformat? Wo sind die wesentlichen Unterschiede in den einzelnen Beratungsformaten? Und das ist etwas, was mir und ich denke auch euch im Alltag sehr regelmäßig begegnet. Ich brauche ein Coaching oder eine Supervision, oder vielleicht eher eine Mediation oder so ein Seminar wäre super, wir haben da nämlich einen Konflikt. Und damit fängt es dann ja ganz oft schon an, dass man einfach erstmal eine Auftragsklärung mit dem jeweiligen Kunden durchführen darf. Und dann ist ja die Frage, was gibt es überhaupt? Und ich denke, viele Zuhörer und Zuhörerinnen fragen sich das ebenfalls, so nach dem Motto, ja, und was nu? Daher würde ich mit euch heute gerne die gängigsten Beratungsformate anschauen, nämlich Supervision, Coaching, Mediation, Seminare und Workshops, Organisationsentwicklung, Teamentwicklung, Beratung und Therapie. Denn genau das sind die Felder, zwischen denen ich zumindest mich am häufigsten mit den Kunden auseinandersetze, was sie brauchen. Ich weiß nicht, ist es bei euch auch oder fehlt da noch was aus eurer Sicht, wo ihr sagt, doch die Anfrage bekomme ich auch immer wieder?
Vielleicht hätten wir doch vorher die Fragen gewusst. Das trifft schon ziemlich gut. Ich habe ja nicht ganz so viel im Angebot wie du, aber ich kenne das schon auch, dass die Kunden dann anrufen und sagen, ich habe das und das Thema, ich brauche ein Coaching oder ich brauche eine Supervision. Und dann muss ich immer erstmal reinhorchen oder tue es dann halt ganz konkret, worum geht es denn genau, welche Themen stecken dahinter, wer ist beteiligt und so, um dann rauszuarbeiten. Was genau brauchen die jetzt? Muss es eine Supervision sein? Die biete ich ja jetzt zum Beispiel nicht an. Oder ist es eher eine Mediation? Geht es um eine Teamentwicklung? Es kommt ja auch viel aufs Thema an. Und die Kunden wissen das in aller Regel erstmal nicht, was sie denn tatsächlich brauchen. Die wissen zwar irgendwie, was sie wollen, aber nicht, was sie brauchen in dem Moment. Und da dürfen wir dann genauer reinhorchen und denen dann konkret anbieten, was es denn bedarf.
Ja, und was ich auch immer so merke, es ist manchmal auch so ein bisschen branchenabhängig. Also bestimmte Branchen fragen immer Supervision an und bestimmte Branchen fragen einfach immer Coaching an. Und manchmal ist es ja auch gar nicht so wild, wie wir es dann am Ende auf der Rechnung nennen. Aber es ist zumindest wichtig aus meiner Perspektive, dass wir ein gemeinsames Ziel haben. Und da, finde ich, unterscheiden sich die unterschiedlichen Beratungsformate ganz deutlich. Hellhörig werde ich ja immer, wenn gefragt wird, wir bräuchten mal so ein Seminar zum Konfliktverhalten. Oder wenn so gerade Konflikte werden irgendwie gerne aus meiner Perspektive so unter den Deckmantel Kommunikationstrainings oder Konfliktseminare getarnt. Aber da müssen wir natürlich auch aufpassen, dass wir nicht immer direkt sagen, die brauchen bestimmt was anderes, sondern manchmal geht es eben auch darum, dass Seminare angefragt werden. Ich würde gerne starten mit Supervision. Und da habe ich so ein bisschen als so eine zweite Unterüberschrift genommen, Das Sichtbarmachen, was bereits da ist. Also Supervision hilft dabei, die Beziehung zwischen Menschen und Kunden zu reflektieren und zu optimieren. Es geht darum, Teamdynamiken, Führungsstile und persönliche Handlungsmuster zu verstehen. Und oft sind die Antworten bereits da. Supervision benennt sie klar und hilft, neue Perspektiven zu entwickeln. Also es geht darum, dass Dinge sichtbar gemacht werden, dass wir Dinge reflektieren und uns dann selbst entscheiden können, wollen wir so weitermachen, wollen wir was Neues ausprobieren oder wollen wir was verändern? Und es geht immer um die Perspektive auf unsere Arbeit. Mein Ausbilder hat immer gesagt, die Persönlichkeit durch das berufliche Nadelöhr ziehen. Und ich finde, das trifft es einfach so deutlich, weil wir alle üben unseren Job, auch wenn wir ihn ähnlich gelernt haben, doch irgendwie anders aus, weil wir andere Persönlichkeiten sind. Und ja, wie schon erwähnt, ich finde ja, Supervision macht sichtbar, was eh schon da ist. Und eben manchmal auch Dinge, die man eigentlich gar nicht so wirklich sehen wollte. Und das sind dann die Widerstände, die mir in der Supervision ganz oft begegnen. Und ich wollte euch beide mal fragen, Verena, vielleicht fängst du an, ob ihr sowas auch schon hattet, so Aha-Erlebnisse in einer Supervision und wo man dann eigentlich so sagt, naja, so genau wollte ich es vielleicht doch nicht wissen, aber jetzt, wo ich es weiß, okay, ganz cool.
Ja, also ich nutze ja im professionellen Kontext eben auch Supervision für mich selber, um mich in der Arbeit mit meinen KlientInnen zu reflektieren, aber auch gerade in der Mediation, je nachdem, wie lange man mit den Menschen zusammensitzt, kommt es ja auch vor, dass man selber im Kopf so ein bisschen festgefahren ist, wenn man schon viel von dem Konflikt weiß und mit den Menschen schon länger gearbeitet hat. Und dann nutze ich auch immer Supervision und ich finde es jedes Mal, also nicht nur einmal, ich finde es jedes Mal, dass da immer Momente sind, wo ich denke, ach ja, genau, siehst du, gut, dass wir drüber sprechen. Und ja, was hat das Ganze eigentlich mit mir zu tun? Also deswegen finde ich es ein Mega-Tool tatsächlich. Ich finde es wunderbar. Ich bin ja jetzt noch keine ausgebildete Supervisorin, aber ich mache auch Supervision für meine Mediationskollegen und arbeite mit denen, dass die ihre Mediation reflektieren können. Und dementsprechend ist das immer wieder, also ist Supervision immer wieder total erhellend, sowohl für mich, wenn ich sie selber nutze, aber auch das Feedback von meinen MediatorenkollegInnen ist immer sehr positiv und dass das einfach hilfreich ist. Und dazu würde ich jetzt gerne eigentlich mal zurückfragen an euch beide. Habt ihr das auch, dass eventuell schon mal FachkollegInnen sagen sowas wie, ja, wie, du nutzt Supervision, du weißt doch, was du machst und du weißt doch, wie das geht. Also ich werde manchmal schon ein bisschen komisch angeguckt, dass ich selber sage, nee, ich nehme das auch für mich in Anspruch.
Ja, kenne ich auch ganz, ganz regelmäßig. Ich weiß, ich glaube, der ein oder andere verwechselt Supervision dann tatsächlich auch wieder mit Therapie. So, deshalb dann die Frage, wieso machst du denn das? Naja, weil ich mich selber reflektieren will und weil ich mein Handeln besser verstehen möchte. Und ja.
Hast du auch unterschiedliche Supervisoren? Also ich habe für Mediation tatsächlich einen anderen Supervisor, als wenn ich mit Klientinnen arbeite. Da arbeite ich nämlich auch mit jemandem, der Transaktionsanalyse auch macht.
Ich habe einmal aus meiner anderen Tätigkeit einen Supervisor, mit dem wir regelmäßig zusammen Fälle reflektieren, dann aus dem praktischen Doing, aus der Beratung. Und hinsichtlich der Mediation habe ich auch meine Supervisorin, mit der ich dann zusammenarbeite.
In Anbetracht der ganzen Beratungsformate, die ich ja noch vorstellen möchte, würde ich das tatsächlich noch mal so ein bisschen runterbrechen. Und ich finde Supervision ein wahnsinnig spannendes Thema. Auch wenn man guckt, aus welcher Schule kommen die Supervisoren, das, was du gerade schon gesagt hast. Für mich als Supervisorin DGSV ist es natürlich immer wieder interessant, wer darf dieses Label Supervision überhaupt alles benutzen?
Ja.
Da merke ich immer so, ui, da mache ich mir mit meiner Haltung auch nicht nur Freunde. Und gleichzeitig geht es ja hauptsächlich darum, dass wir die Haltung entwickeln, dass sich jeder, der mit Menschen arbeitet, in regelmäßigen Abständen reflektiert. Ich sage immer so, also kein Zahnarzt bohrt sich sein eigenes Loch selbst. Da geht der auch zu einem Kollegen oder einer Kollegin. Und ob es dann kollegiale Beratung oder Supervision ist, was auch nochmal ein riesengroßer Unterschied ist, deswegen auch die supervisorische kollegiale Beratung in Fällen, da weiß ich nicht, ob wir einer Meinung wären, ob das Supervision ist. Und gleichzeitig ist Supervision einfach ein wichtiges Instrument, um für sich selbst eine innere Klarheit zu haben und auch für ja, unsere Kunden und Kundinnen, für unsere Teammitglieder oder eben auch für, ja, mit wem auch immer wir in Beziehung stehen, einfach eine Reflexion zu haben. Und wie du schon sagtest, so, hey, was hat denn das jetzt schon wieder mit mir zu tun? Das ist irgendwie so der Moment, der ganz, ganz wichtig ist.
Genau. Ja.
Weitergehend würde ich dann zum Coaching gehen. Coaching habe ich so ein bisschen unter dem Label Ressourcen sichtbar machen, Funktionen verstehen und nutzbar machen. Das Coaching konzentriert sich auf die Funktion des Menschen, sowohl seine inneren Stärken und Potenziale als auch seine Rolle im jeweiligen System. Also Coaching ist ganz klar darauf ausgerichtet, welche Ressourcen sind bereits da, welche Ressourcen werden aktiv genutzt, welche sind noch ungenutzt und welche müssten vielleicht neu gezielt werden. Ich sage ja immer, Supervision ist ein bisschen wie eine Ernährungsumstellung, also ein gutes Vollkornbrot. Es muss tief gekaut werden und dann fängt irgendwann ein Prozess an, in dem Veränderung stattfindet. Und das Coaching ist so ein richtig gesunder Smoothie. Also der hat einen klaren, kurzen Effekt und der will einen Sprint an den Tag legen. Und da, glaube ich, geht es wirklich darum, wie viel Zeit haben wir, wie viel wollen wir reflektieren und wie viel haben wir im Sinne von Ressourcenaktivierung, das jetzt passieren muss. Und es geht nicht immer nur um persönliche Weiterentwicklung, sondern es geht eben ganz oft auch um die Frage, welche Funktion erfülle ich denn in meinem Umfeld? Also bin ich eine Führungskraft, bin ich Elternteil, bin ich in einem Projekt tätig, bin ich Partner oder Partnerin? Und welche Erwartungen gibt es an die Rolle von den anderen? Welche Erwartungen möchte ich erfüllen? Und welche Kompetenzen brauche ich dafür? Und was bringe ich bereits mit? Also Coaching bringt Ressourcen ans Licht, hilft dabei, Strukturen und den Gesamtüberblick zu entwickeln und Dinge nutzbar zu machen. Coaching ist sehr lösungsorientiert, individuell und gibt den Menschen auch konkrete Werkzeuge an die Hand, um ihre Aufgaben und Herausforderungen im Leben besser zu bewältigen. Und ja, ihr beide seid auch als Coach tätig. Sandra, du hast die Ausbildung zum Coach DGFC gemacht. Wenn ich jetzt zu euch kommen würde und sagen würde, ich habe ein Riesenproblem und ich habe überhaupt gar keine Ressourcen, ich bin ein kleines Häufchen Elend, bitte rettet mich. Wie würdet ihr reagieren?
Also ich habe tatsächlich gerade wieder akut seit dieser Woche jemanden in einer eigentlich eher Krisenintervention tatsächlich. Und da ist genau das, was du gerade gesagt hast. Die Formulierung ist eine andere, aber genau das ist eingetreten. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich kann das so nicht mehr ertragen. Ich möchte was verändern. Und das ist, finde ich, an manchen Stellen, also ich habe auch viele, die tatsächlich so strategisch kommen und sich so ein bisschen aufstellen wollen. Aber dieses Kriseninterventionsthema ist immer wieder was, wo ich merke, dass dieser Satz, Menschen kommen in Veränderungsprozesse, wenn der Leidensdruck enorm ist, der sich da tatsächlich immer wieder bewahrheitet. Also Absolut. Die Strategen unter meinen KlientInnen sind weniger als die, die wirklich zu Krisenintervention, die rufen mich nicht an und sagen, ich brauche eine Krisenintervention. Aber
ich brauche jetzt schnell Unterstützung. Ne?
Ja.
Also ich habe auch gar nicht so lange Zeit, sondern ich brauche jetzt was.
Ja. Genau. Und das Gute ist aber, dass dann meistens in der Kürze der Zeit dann doch ein paar mehr Termine noch gemacht werden, weil dann festgestellt wird, dass eben auch mittelfristig noch Veränderungen möglich sind und auch helfen können, auch wenn die akute Krise erstmal durchgestanden ist. Mhm. Wie siehst du das?
Auf jeden Fall auch so. Was ich auch machen würde, ist mit den Kunden mal zusammenschauen, die haben sicherlich irgendwelche Ressourcen, weil jeder Mensch hat Ressourcen. Und die mag ich vielleicht in dem Moment nicht sehen, weil ich so in meinem Tunnel bin und nur noch die Panik irgendwie vor Augen habe. Und denen helfe ich dann gerne dabei, ihre eigenen Ressourcen wieder zu entdecken und dadurch ihre Möglichkeiten und ihre verschiedenen Optionen, die sie haben. Denn, wie schon gesagt, jeder hat seine Möglichkeiten und jeder hat verschiedene Wege zur Auswahl. Ich muss sie nur sehen können.
Ich wollte gerade sagen, die haben ja keinen Zugriff in dem Moment dann darauf.
Genau.
Ne?
Ja. Genau.
Ja, und Supervision und Coaching kann ja als Einzelperson, als Team oder als Gruppe erfolgen. Und bei der Mediation ist die Besonderheit, dass wir mindestens zwei brauchen. Sonst haben wir nämlich ein Konfliktcoaching, wenn nur eine Person zu mir kommt.
Das stimmt. Was viele aber auch nicht wissen, dass das tatsächlich eine Konsequenz sein kann, wenn Mitmedianten, wie wir sagen würden, also die anderen Parteien, nicht teilnehmen wollen, dass man dann mit der Person auch alleine arbeiten kann. Das haben viele gar nicht auf dem Zettel.
Genau, das Konfliktcoaching in diesem Moment. In der Mediation braucht es mindestens zwei Leute, denn wir möchten Beziehungen klären, damit wir wieder miteinander sprechen können. Ich sage immer so schön, wir haben eigentlich keinen Konflikt, wenn wir unterschiedlicher Haltung sind, was unsere Strukturen angeht, was unsere Lebensweisen angeht. Vielleicht auch, wenn jemand mal was Doofes gemacht hat. Wir haben erst dann einen Konflikt, wenn wir nicht mehr darüber sprechen können. Oder wenn so viele Kleinigkeiten passiert sind, die wir immer wieder unter den Teppich geschoben haben, dass jetzt sozusagen das Fass voll ist. Und in dem Moment entsteht ein Konflikt. Mediation setzt also bei der Beziehung zwischen Menschen an, denn oft geht es bei Konflikten, wie schon gesagt, nicht um die Strukturen oder Abläufe, sondern darum, dass Menschen nicht mehr frei miteinander reden können. Und Mediation ist natürlich ein nach vorne gerichtetes, lösungsorientiertes Beratungsformat und gleichzeitig greift es die Vergangenheit genau so weit auf, dass wir den Konflikt verstehen. Und das, finde ich, ist eine ganz tolle Besonderheit an der Mediation, weil wir diesen klassischen Krisenverlauf irgendwie auch haben. Ne? Und wir tauchen dann ein, wo liegt der Konflikt? Und zwar nicht auf der Ebene, weswegen ihr euch streitet, sondern die Frage ist, warum streitet ihr euch an dieser Stelle und könnt euch nicht normal unterhalten? Also normal in Anführungsstrichen, ne? Aber warum könnt ihr euch nicht darüber unterhalten, dass ihr unterschiedlicher Meinung seid? Und ich fand die Frage ganz interessant. Man kann ja manchmal in Konflikte besser eintauchen und manchmal weniger eintauchen. Und manchmal begegnen uns auch richtig heftige Krisen. Und da ist so ein bisschen die Frage, hattet ihr schon mal die Situation in einer Mediation, wo ihr sagt, huiuiui, das ist hier echt schlimmer als kalte Füße in nassen Schuhen. Also wo ich echt so gesagt habe, oh Gott, bitte.
Ich muss gerade echt überlegen.
Ganz so schlimm hatte ich es noch nicht. Aber ich hatte auch das Glück, bei mir geht es viel um präventive Mediation tatsächlich auch. Ist auch immer noch mal ein spannendes Feld, aber das können wir vielleicht noch mal ein anderes Mal.
Ich habe gesagt, oh, mach das jetzt nicht auf.
Genau, nein, das gucken wir uns ein andermal an. Nee, aber so ganz, ganz schlimme Fälle hatte ich zum Glück noch nicht. Mhm. Schon so Situationen, wo ich denke, darüber streitet ihr euch ernsthaft? Aber es ist dann wieder ein Sandra-Ding, ne? Das ist dann wieder meins. Das hat nichts mit den Medianten zu tun. Und dann wieder auf die, mich auf die Medianten einzulassen, um die wieder gut mit abzuholen und zu begleiten.
Ich glaube, oder nicht ich glaube, sondern ich habe die Frage mit aufgenommen, weil das ist ja das, was mich immer meine Auszubildenden fragen. Ja, aber was ist, wenn, Sophia? Und das ist... Also sie malen dann immer das Worst-Case-Szenario tatsächlich. Was ist, wenn die nicht mitarbeiten? Was ist, wenn Straftaten zum Vorschein kommen? Und deswegen habe ich die Frage an euch beide gerichtet, weil ihr ja einfach auch viele Mediationen macht. Und für mich ist es auch so, dass ich manchmal da sitze und denke, uiuiui, da haben wir wirklich viel Arbeit vor uns. Oder Mann, da sind Verletzungen passiert, die wirklich auch schwer mitzutragen sind oder den Raum dafür zu halten. Und gleichzeitig ist es ja so, dass die Menschen, die zu uns in eine Mediation kommen oder sich dann freiwillig dazu entscheiden, mitzumachen, auch wenn sie geschickt worden sind, in der Regel immer noch ein klärbares, einen klärbaren Konflikt haben. Und die wollen auch was lösen. Also die Frage war ein bisschen provokant. Sie geht aber halt in diese Richtung, dass es eben Mediation sowohl in einem sehr frühen Stadium, aber eben auch in einem schon recht eskalierten Konflikt Anwendung finden kann. Aber dass es natürlich auch Grenzen gibt. Und ich finde aber, diese Grenzen ergeben sich ganz natürlich, weil diese Menschen begeben sich ja nicht in einen Mediationsprozess, wo wir auf die Freiwilligkeit nochmal besonders hinweisen.
Ja, ja. Ja, du hast im Grunde alles gesagt. Ja. Ich denke, die Menschen, die so zerstritten sind oder wo das so hoch eskaliert ist, die kommen ja nicht, weil die wollen keine Klärung mehr. Die wollen keine Beziehung mehr, sondern da muss dann, weiß ich nicht, einen Richter klären oder sonst was.
Ja, aber oder die kommen dann, ja, oder die kommen dann und sagen, wir wollen eigentlich nur noch klären, wie trennen wir uns? Und dann hat man ja auch einen ganz klaren Auftrag. Aber selbst das ist ja nichts, wo man sagt, oh Gott, sondern das ist ja eher, wo man sagt, okay, gut, dann legen wir jetzt mal los, ne? Ja, als nächstes würde ich mich gerne den Seminaren und Workshops widmen. Und zwar geht es an dieser Stelle ja darum, Wissen und Fähigkeiten zu erweitern. Bei Seminaren und Workshops steht das Wissen der Menschen im Mittelpunkt. Seminare vermitteln ganz klar Methoden und Wissen und Workshops bieten noch mal ein kleines bisschen mehr Raum für interaktive und eigene Themen. Beide Formate haben ein klares Konzept, verfolgen in erster Linie die Wissensvermittlung und regen zur Reflexion an und ermöglichen natürlich die praktische Umsetzung im Alltag. Und ich finde ja immer, ein gutes Seminar kann sich entweder anfühlen wie eine Energietankstelle, naja, oder eben wie eine sehr lange Bahnfahrt ohne Fenster. Was macht denn für euch den Unterschied zwischen diesen beiden Arten von Seminar?
Ja, also rein fachlich hast du es ja gerade schon gesagt, wo die Unterschiede sind. Und beim Seminar ist immer so ein bisschen, finde ich, für mich persönlich die Herausforderung, eben es nicht zu so einem komplett Frontal-Ding zu machen, je nachdem auch, wie, sag ich mal, wie die Teilnehmenden interagieren oder auch nicht interagieren, ist es an der Stelle manchmal echt. Also ja, es kann frontal werden, das ist das große Risiko. Beim Workshop eher gar nicht, weil da bist du in meiner Sicht hast, oder wenn ich es mache, du hast immer einen Impuls und dann hast du was, wo du diesen Impuls, das theoretische Wissen anwendest oder zumindest mal in der Runde diskutierst oder so. Da ist wesentlich mehr Bewegung drin. Deswegen bin ich auch immer bemüht, weil ich diese Falle, ich will ja auch in diese Falle nicht reintappen des Frontalen, deswegen bin ich immer bemüht, Workshops zu machen oder anzubieten, dann in der Hoffnung, dass das auch das gewünschte Format ist. Aber eigentlich schon. Also das ist auch mittlerweile finde ich bei vielen angekommen, dass es eben eigentlich eher im Workshop ein bisschen auch für die Teilnehmenden angenehmer ist, ne? So zumindest meine Erfahrung.
Ich sage ja immer, bei mir gibt es eine Anti-PowerPoint-Garantie, weil betreutes Vorlesen brauchen die wenigsten Menschen eigentlich, ne? Und das ist ja auch immer so wichtig, dass man es dann in den Alltag umsetzen kann. Ja. Also dass die Leute sagen, okay, jetzt habt ihr hier eine Theorie und jetzt machen wir es irgendwie mal praktisch. Was braucht ihr denn noch, damit das morgen auch noch nutzbar für euch ist und nicht nur ein nettes Aha-Ergebnis ist?
Ja.
Genau, die Organisationsentwicklung, Strukturen verstehen und verbessern. Organisationsentwicklung setzt bei der Organisationsstruktur an und betrachtet, wie Prozesse, Unternehmenskultur und Zusammenarbeit langfristig optimiert werden können. Welche Herausforderungen gibt es? Welche Veränderungen sind sinnvoll? Hier wird ganzheitlich geschaut, was das Unternehmen wirklich braucht. Und da finde ich ja ganz interessant, also manchmal erlebe ich das so, dass die Organisationen sich verändern wollen, aber so eigentlich will sich keiner in der Organisation selbst verändern. Wie geht ihr denn mit solchen Situationen um?
Ja, ich finde, man darf hier mal gucken, wer möchte denn die Veränderung und zu welchem Preis und wissen denn alle Bescheid, worum es denn geht. Also für mich ist Organisationsentwicklung auch viel Kommunikation, ganz, ganz viel Kommunikation und Offenheit und Klarheit auf alle Ebenen. Denn nur so kann ich ja auch alle mitnehmen. Und das wird gerne mal vergessen, glaube ich.
Alle mitnehmen. Ich glaube, das ist irgendwie das Schlagwort. Also zu sagen, welche Hierarchie, welche Arbeitsebene, wer braucht eigentlich was? Und meine Erfahrung ist auch so, also Entwicklung heißt ja nicht zerstören und neu machen, sondern Entwicklung bedeutet ja auch, dass etwas von dem Alten bleibt oder von dem, was bisher gut gelaufen ist. Und meine Erfahrung ist, wenn man das vermittelt, dass eben auch etwas bleibt, weil sonst wäre es keine Entwicklung, sondern Neumachen, dann und dann je nachdem, wie man es kommuniziert, dass man dann die richtigen Menschen an den richtigen Stellen eben zum Mitmachen motiviert und man nicht den Leuten einfach etwas überstülpen darf eigentlich, weil dann wird es echt anstrengend für alle irgendwie.
Ja, also ich finde auch eine Falle bei der Organisationsentwicklung ist, dass die schon sehr lange auch im Unternehmen sind, dann dieses Gefühl haben, ja, war jetzt alles schlecht, was wir die letzten 40 Jahre gemacht haben. So, das finde ich ist somit die größte Falle. Und wie du richtig gesagt hast, eben da klarzumachen, ja, es ist auch ganz viel Gutes passiert und es haben sich einfach Umstände geändert, die Zeit hat sich geändert und wir gucken jetzt, was wir mitnehmen können. Und das, was sie die letzten Jahre gemacht haben, war trotzdem nicht weniger erfolgreich. Ne? Das ist so. Ja. Ein großes Risiko, finde ich, bei der OE dann die Leute nicht mitnehmen zu können, weil sie dieses Gefühl haben. Ne?
Ja, und dann könnte man ja Organisationsentwicklung mit Teamentwicklung möglicherweise tatsächlich aufeinanderfolgend aufbauen, womit wir bei der Teamentwicklung wären. Und hier geht es tatsächlich darum, die Zusammenarbeit zu stärken. Es geht um die Gestaltung der beruflichen Zukunft von Teams. Wie können Rollen klarer definiert werden? Wie verbessert sich die Kommunikation? Wo können wir die Kommunikation verbessern? Ziel ist es auf jeden Fall, Teams so aufzustellen, dass sie nachhaltig und produktiv und aus meiner Perspektive bestenfalls mit Freude zusammenarbeiten. Naja, und jetzt hat ja jedes Team so seine eigenen Dynamiken. Und habt ihr es schon mal erlebt, dass so eine Mini-Veränderung, also eine neue Person oder eine neue Art zu kommunizieren, die komplette Teamfähigkeit, also das komplette Teamgefüge durcheinander gebracht oder verbessert hat?
Ich habe da immer gleich ein Bild im Kopf und das ist ein Mobile.
Ah ja.
Und das hängt so schön unter der Decke und es ist ganz ruhig und dann kommt irgendwas dazu. Dann hänge ich noch irgendein Bildchen oder was auch immer da dran. Und dann kommt alles in Bewegung und alles sortiert sich neu und dann wird es unruhig. Und irgendwann aber mit der Zeit, und das ist, glaube ich, das Wichtige dabei, sortiert es sich neu und kommt wieder ins Gleichgewicht und hängt einfach nur noch schön und ist wieder schön anzusehen. Und ich glaube, das muss man den Teams auch zugestehen. Das braucht halt Zeit, wenn sich ein Team entwickelt. Und gleichzeitig müssen auch alle wieder wissen, worum geht es denn hier? Was kommt denn dazu? Wo muss vielleicht was verändert werden und angepasst werden? Und das, was du auch gerade schon bei der Organisationsentwicklung gesagt hast, was bleibt denn gleich? Ne? Wo ist denn wirklich hier die Veränderung drin? Das muss klar sein, dann geht es auch leichter von der Hand.
Ja, und dann, glaube ich, muss man gleichzeitig auch deutlich machen, der nächste Windstoß kommt garantiert.
Ja,
also,
ja.
Das ist ja auch immer nur ein Bild, was wir kurzfristig haben. Ne? Genau. Okay, kommen wir zum nächsten Punkt, Beratung. Beratung steht für mich darunter, dass Wissen bereitgestellt wird und Empfehlungen gegeben werden. Also wenn ich zu einer Stilberatung gehe, dann möchte ich nicht reflektieren, warum ich denn jetzt gerade die Körpermaße habe, die ich so habe, sondern ich möchte, dass mir jemand sein Wissen zur Verfügung stellt und ganz klar sagt, was mir denn in meiner jetzigen Situation gut steht. Beratung liefert also Fachwissen, klare Handlungsempfehlungen und strategische Impulse, während Supervision stärker auf innere Prozesse eingeht und Coaching, wie wir gerade festgestellt haben, ganz klar in die Aktivierung der Ressourcen geht. Geht Beratung direkt in die Weitergabe von Empfehlungen und Wissensvermittlung. Hier werden Tipps, Best Practices und klare Empfehlungen gegeben, wie typische Situationen möglicherweise zu bewältigen sind. Deswegen gilt ja für uns alle auch, kein Coach dieser Welt sollte beraten. Kein Supervisor oder Supervisorin dieser Welt sollte beraten. Und Mediatoren auch.
Sowieso nicht.
Genau, sowieso nicht, steht ja auch drin. Beratung ist kein Reflexionsformat, sondern eine gezielte Weitergabe von Wissen und bewährten Strategien. So, und jetzt packen wir uns mal alle schön an unsere eigene Nase. Wie schwierig ist das denn, keinen ungefragten Ratschlag zu geben, wenn wir Prozesse so oder so ähnlich tatsächlich schon mal erlebt haben.
Ja, ist eine Mega-Challenge, ne? Bei mir verschwimmt das auch. Kommt drauf an natürlich, mit wem ich arbeite, also was derjenige auch so für einen Background hat, aber bei mir verschwimmt das an vielen Stellen. Aber ich habe mir wirklich angewöhnt, wenn ich im Coaching-Prozess bin, um Erlaubnis zu fragen. Also wirklich zu sagen, hör mal, ich könnte was dazu sagen oder ich habe eine Idee dazu, möchten Sie die hören oder je nachdem möchtest du die hören. Das habe ich mir schon angewöhnt. Ich will dir jetzt aber nicht unterschreiben, dass das immer klappt, aber da bin ich schon, habe ich mir wirklich im Coaching das schon so angewöhnt. Und wenn du berätst, finde ich, hast du auch immer ein bisschen Coaching dabei. Also das ist dann so ein automatischer Prozess, ne? Der ist dann, finde ich, aber auch weniger kritisch, da brauchst du es dann auch nicht so einleiten, ne? So.
Ja, es wäre ja auch so ein bisschen unfair, wenn wir sagen, hey, ich wüsste da was, aber ich sag's dir nicht.
Edgy Bash, kannst du selber drauf kommen.
Genau. Und ich glaube, ganz, ganz klar ist eben, dass wir vorher fragen und dass wir es dann aber so neutral wie möglich zur Verfügung stellen, um dann eben tatsächlich wieder in die Reflexion zu kommen und zu sagen, wie willst du damit umgehen und es nicht als den einzigen Weg irgendwie darzustellen. Aber ich muss auch sagen, es ist schon so, manchmal wird ja auch die Frage an uns ganz konkret gerichtet. Ja? Was würden Sie denn an meiner Stelle tun? Genau. Kommen wir zum nächsten Punkt der Therapie. Und zwar ist das aus meiner Perspektive das innere Erleben und die Verarbeitung der Vergangenheit. Therapie konzentriert sich auf das innere Erleben des Menschen. Es geht um tiefe emotionale Prozesse und die Verarbeitung von Vergangenheit und unbewussten Mustern. Hier steht nicht die Optimierung der Arbeitswelt oder Kommunikation im Vordergrund, sondern die Bearbeitung persönlicher Themen, um langfristige Veränderung und innere Stabilität zu ermöglichen. Und ich sage ja immer gerne, wir arbeiten ja immer auch mit inneren Prozessen oder mit Glaubenssätzen. Und es kommt, glaube ich, so ein bisschen drauf an, in welchem Format wir uns bewegen und wir uns immer stark abgrenzen müssen, gerade in diesen Bereichen, wenn es um Glaubenssätze geht, wenn es um innere unbewusste Muster geht, nicht zu tief abzutauchen, weil dann wird es einfach Therapie. Und ich weiß gar nicht, wie man das fachlich an einem bestimmten Punkt festmacht, sondern ich glaube viel eher, dass es erstens die Übung macht und zweitens bei mir zumindest ein ganz, ganz großer Respekt auch vor dem, was Menschen bisher geleistet haben. Und ich merke das irgendwie von innen heraus, dass ich an der Stelle an Kollegen oder Kolleginnen aus der Therapie abgeben muss und dann eben an anderer Stelle auf einer anderen Ebene wieder übernehmen würde. Und ich finde, die Therapie ist in Deutschland entweder total stigmatisiert oder völlig überhöht. Also entweder wer in die Therapie geht, der hat echt ein Problem. Oder, eigentlich sollte jeder mal Therapie machen, weil irgendwie hilft es ja jedem. Also ihr könnt überlegen, auf welche Frage ihr so antwortet. Erstens irgendwie, woran merkt ihr, okay, jetzt wird es irgendwie brisant? Oder wie würdet ihr euch in Zukunft wünschen, wie mit diesem doch sehr sensiblen Thema Therapie umgegangen wird?
Also ich hatte jetzt auch eine Klientin, die geht jetzt auch in Therapie und das war eigentlich auch ein gemeinsamer Entschluss, also auch bei Themen, wo ich dann auch ganz klar gesagt habe, da kann ich nicht helfen und das würde hier meine Kompetenzen und meinen Rahmen halt auch sprengen. So, das war eine gute Abstimmung eigentlich und wenn ich neue KlientInnen aufnehme, dann frage ich tatsächlich auch natürlich immer, ne, was ist schon gelaufen, ist schon was gelaufen, haben sie schon was unternommen oder sind sie vielleicht sogar auch gerade, wenn sich der Kontext so ergibt, in Therapie, ne? Und dann gilt es auf jeden Fall, das gut transparent zu machen und zu besprechen, so. Und dann eben auch fachlich, also in meiner Kompetenz zu entscheiden, möchte ich mit demjenigen oder kann ich, möchten ist noch das eine, aber kann ich mit demjenigen arbeiten oder nicht? Ja.
Genau, und hier schließt sich so ein bisschen der Kreis, wenn wir unsicher werden, gehen wir am besten selbst in eine Supervision und reflektieren mal, wo sind denn unsere Grenzen und wo können wir uns noch gut bewegen. Genau. Also ich finde, so ein bisschen als Fazit kann man sagen, es gibt keine richtige Standardlösung, sondern jeder Beratungs- oder jeder Prozess, den wir starten, der beginnt erstmal mit einer Auftragsklärung, um herauszufinden, was der Kunde oder das Unternehmen wirklich braucht. Und dann muss man auch noch sagen, dass ich finde, dass sich manchmal die Formate doch überschneiden. Und ich finde immer wichtig ist, dass wir das Ziel, also den Ursprungsauftrag im Blick behalten. Ich sage immer, wenn wir eine Kanutour machen, können wir zum Picknicken mal kurz anhalten. Wir sollten dann aber die Kanutour fortsetzen und nicht eine Bergwanderung hinten dran hängen. Und wenn wir das so ein bisschen auf dem Schirm haben, was war denn der Ursprungsauftrag, was galt es zu klären, dann können wir an der Stelle uns immer ganz gut und sicher in unseren ausgewählten Formaten begegnen. Und gleichzeitig gibt es mit Sicherheit immer mal Überschneidungen, was ja auch professionell gut zu moderieren ist. Genau. Also, was haben wir heute gelernt?
Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Beratungsformaten.
Und wie wahnsinnig viele es gibt. Also ich habe gesehen, wir gucken hier alle die ganze Zeit auf unsere Uhr und denken, heieiei, aber es ist einfach, und es war ja nur ein kleiner Ausschnitt.
Ja.
Ne?
Ja.
Dennoch hoffe ich, dass es unseren Zuhörern und Zuhörerinnen gefallen hat, dass ihr ein bisschen mehr Klarheit bekommen habt. Und wir machen natürlich trotzdem eine gute Auftragsklärung mit euch. Ihr müsst es alles gar nicht vorher wissen. Ich glaube, wichtig ist nur, wenn ihr das Gefühl habt, ich würde gerne mal mit jemandem gemeinsam auf etwas drauf gucken, dann scheut euch nicht, einfach irgendjemanden anzurufen und sagt, hey, können wir mal herausfinden, was mich denn gerade stützen könnte in meiner aktuellen Situation. Ja, das war unsere aktuelle Folge von Reden ist das neue Gold, Dialog am 3. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert unseren Kanal, kommentiert und folgt uns natürlich. Und dann verpasst ihr auch keine weiteren spannenden Einblicke. Bis zum nächsten Mal.